Ja, ich bin auch gespannt. Also ich glaube, heute wird uns das Essen besonders gut schmecken. Freue mich schon drauf und hoffe, dass ihr noch ein bisschen zuhören könnt. Ja, ich fand das Buch und finde es auch immer noch interessant und schön zu lesen. Schon interessant. Ich greife das nochmal auf, was Renate vorhin gesagt hat. Liebe Männer, liebe Frauen, die Liebe geht also... Ja, kommt gleich, Technik kommt, braucht auch seine Zeit. Wie bitte? Ja, du machst das gut, super. Liebe geht durch den Magen. Meine Frage ist jetzt nur, was meint ihr? Ich kennt ja meinen Namen, Willi will's wissen, ja? Und ich würde jetzt gerne mal wissen, ist dieser Magen, durch den die Liebe geht, eher weiblich oder eher männlich? Mit anderen Worten, was meint ihr denn? Ich frage euch jetzt wirklich. Wer legt mehr Wert auf gutes Essen? Männlicher Magen, weiblicher Magen? Ich frage zuerst, wer ist der Meinung, dass Liebe eher bei den Frauen durch den Magen geht? Aha, für mich ein überraschendes Ergebnis. Und jetzt die Gegenfrage, wer ist eher der Meinung, dass die Liebe durch den männlichen Magen geht? Der Magen, okay. Gut, interessant. Also ich hätte mit diesem Ergebnis nicht gerechnet. Und vielleicht ist das ein bisschen pauschal. Ich sage euch trotzdem, was Eckart von Hirschhausen sagt in seinem Buch, das wir jetzt hier so für die Marriage Week gecovert haben, diesen Titel. Er sagt, was Männern der Sex, ist Frauen das Essen. Auch überraschend, oder? Und fügt das so aus und sagt, bei Frauen geht die Liebe durch den Magen, bei Männern geht sie etwas tiefer. Also bei uns zu Hause ist das so, wenn ich jetzt mal auswärts war und da auch gegessen habe ein paar Tage und nach Hause komme, dann fragt mich meine Frau oft, und was gab es zum Essen? Ehrlich gesagt, ich muss meistens lange nachdenken, was gab es denn da zum Essen? Nicht, dass mir das Essen nicht wichtig ist, aber bei uns, in unserer Ehe, ist es so, dass ich feststelle, irgendwie ist meiner Frau das Essen wichtiger als mir. Hirschhausen fragt in seinem Buch spitzfindig, wie viel Kalorien und wie viel Sex braucht man eigentlich, um glücklich zu sein? Seine Antwort, Frauen wie Männer haben ständig das Gefühl, zu kurz zu kommen, ob nun bei den Kalorien oder beim Sex. Warum? Weil wir vergleichen, sagt er, ohne zu wissen, wie es denn bei den anderen auf der Tischdecke und unter der Bettdecke wirklich zugeht. Alle Umfragen dazu, so meint er, sind gelogen. Männer geben nämlich gern an, wenn sie gefragt werden, und Frauen geben ungern zu. Noch viel unangenehmer als zugeben ist den Frauen das Zunehmen. Und dann hat er eine interessante Bemerkung. Oft versucht man durch Essen eine innere Leere zu bekämpfen. Das ist nachdenkenswert. Eine innere Leere, also Liebe ist Essen oder Essen ist Liebe, so, ja. Und das führt er hier tiefsinnig aus. Er sagt, oft versucht man also durch Essen eine innere Leere zu bekämpfen, mit dem einzigen Erfolg, dass die Chipstüte danach leer ist und man sich mies fühlt, weil man zum schlechten Gewissen nur noch das schlechte Fett mit sich herumträgt. Ein echtes Sättigungsgefühl, so Hirschhausen, kann sich ja überhaupt erst dann einstellen, wenn das Essen im Darm aufgeschlüsselt wurde. Und zwar in die einzelnen Bestandteile, die über das Blut dann im Gehirn ankommen und signalisieren, es reicht. Und wie jeder weiß, kommt dieses Signal, es reicht, aus den Darmwindungen immer zu spät an, damit man rechtzeitig aufhören kann. Ihr merkt schon, witzig geschrieben. Allerdings macht Hirschhausen an einem kleinen Erlebnis auch etwas Interessantes deutlich. Wenn wir nämlich bewusst und langsam essen, essen wir deutlich weniger. Er erzählt, dass er in Portugal so einen Bildungsurlaub machte, so einen Sprachkurs. Und da musste es so ein schnelles Essen geben in seiner Gastfamilie. Und es gab auf die Schnelle nicht Bratkartoffel, sondern Chips, Kartoffelchips. Aber nicht in der Tüte, sondern auf dem Teller. Und das heißt, es gab weniger als sonst. Und er sagt, es war seltsam. Dadurch, dass es weniger gab, hat man deutlich langsamer gegessen. Und er sagte, er war über sich selber erstaunt, dass er gar nicht so viel Chips brauchte. Also, absurd, aber mal zum Ausprobieren gedacht, wenn man abnehmen will, einfach mal weniger bewusst essen. Hirschhausen witzelt, früher war für das Überleben entscheidend, dass wir etwas zu essen gesucht haben. Heute ist für das Überleben entscheidend, dass wir das Essen vor uns selbst verstecken. Mir geht's so, dass ich manchmal frage, Sonja, du hast doch eingekauft, wo ist denn das eigentlich? Am Ende seines Buches antwortet Hirschhausen auf seinen spannenden Buchtitel, wohin geht denn die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist? Eigentlich für mich ein bisschen enttäuschend. Er sagt nämlich ganz schlicht und ergreifend, keine Ahnung. Keine Ahnung. Er sagt, ich weiß noch nicht mal, ob es die Liebe überhaupt gibt. Und ernüchternd stellt er dann fest, die Liebe geht häufig nicht auf. Bedenkenswert finde ich jetzt aber noch den letzten Satz, den ich aus seinem Buch zitiere. Wirklich bedenkenswert. Vielleicht ist die höchste Aufgabe der Liebe die Selbstaufgabe. Das finde ich jetzt interessant. Liebe als Selbstaufgabe. Ehrlich gesagt, das glaube ich wirklich, dass echte, großartige Liebe sich selbst vergisst. So wird Liebe letztlich in der Bibel auch dargestellt. Und davon möchte ich jetzt erzählen, von einer wahren Liebesgeschichte, die die Bibel erzählt. Beide Herzen sind gebrochen, das Herz der Schwiegermutter und das Herz der Schwiegertochter. Beiden ist der Mann gestorben. Eigentlich sind es sogar drei, denen da der Mann gestorben ist, denn beiden Töchtern, Schwiegertöchtern ist der Mann gestorben. Und alle drei machen sich jetzt auf den Weg, denn die Schwiegermutter will zurück in ihre Heimat. Und die Schwiegertöchter verlassen sie nicht. Sie gehen mit ihr den Weg. Aber die Schwiegermutter ist, irgendwann überkommt sie und sagt, ist doch verrückt, wenn die jetzt ihr Leben aufgeben, nur damit es mir gut geht. Und dann redet die Schwiegermutter zu ihren Schwiegertöchtern und sagt, wisst ihr was, kehrt um, heiratet nochmal, ich wünsche euch alles Glück der Welt. Und dann gibt es Worte, die sind unglaublich berührend. Eine der Schwiegertöchter, die Ruth, die sagt, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleib auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Unglaublich berührend. Was trifft die hier für eine Entscheidung? Was gibt die hier für ein mutiges Versprechen ab? Das ist bedingungslose Liebe. Ich finde es interessant, dass gerade diese Worte, die ihr jetzt gehört habt, etwa vor 3200 Jahren zum ersten Mal gesagt, bis heute eins der meist geliebtesten und gesuchtesten Trauworte sind. Ihr habt es noch im Kopf? Das war kein Liebesehepaar. Die Liebesgeschichte kam anschließend für Naomi. Ganz toll. Wer das mal lesen will, das Buch Ruth, eine tolle Liebesgeschichte. Wie gesagt, es war Ruth, die Schwiegertochter, die ihrer vom Leid geschütteten Schwiegermutter diese Worte sagte. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleib auch ich. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und da kommt noch mehr. Lege es euch das mal kurz im Zusammenhang. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Der Naomi fehlten die Worte. Die hatte nichts mehr, was sie ihrer Schwiegertochter jetzt entgegensetzen konnte, weil sie sah, die ist unglaublich fest entschlossen. Also, ich kann nur sagen, was für eine Liebe, was für einen Schluss, was für ein selbstloses Versprechen. Es ist so für mich, als würde sich Ruth mit ihrer Schwiegermutter und mit Gott vermählen. Und wirklich, so wie es der Name Jahwe auf Deutsch sagt, nämlich ich bin da, ich bin für dich da, so. Genauso ist Ruth jetzt für Naomi da. Ich bin für dich da, ohne jetzt etwas irgendwie von dir zurückzuerwarten. Und für mich ist auf geheimnisvolle Weise Gott in dieser Geschichte da. Ruth stellt also gegenüber Naomi unmissverständlich fest, hör mal, mich wirst du nicht los. Ich bleibe bei dir. Ich finde es jetzt interessant, ich wollte es genauer wissen, was hier wortwörtlich im Text steht. Ruth heißt es hier wortwörtlich, aber Ruth hängte sich an sie, an die Naomi. Wisst ihr, was ich jetzt interessant finde? Dieses Anhängen ist das gleiche Wort, das in der Bibel schon mal benutzt wird, nämlich in 1. Mose 2, 24 für die Beschreibung der Ehe. Da ist nämlich die Rede, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch. Interessant ist, hier ist nicht vom Anhängen gemeint, so wie man einen Anhänger an ein Auto anhängt und auch wieder abhängt. Das ist hier nicht gemeint. Hier ist eine Verbindung gemeint, die man nicht mehr lösen kann. Das hebräische Wort für anhängen hat die Bedeutung von kleben, also an etwas haften. Ruths Entscheidung ist ja endgültig. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Ich möchte euch dieses Anhängen, dieses Ankleben etwas verdeutlichen. Ihr wisst, was das ist. Sekundenkleber. Den nehme ich immer dann, wenn nichts mehr hält. Und ihr wisst, das Ding ist echt gut. Unglaublich, was man da dann zusammenkleben kann. Wenn man nicht aufpasst, kleben die Finger zusammen. Man kriegt sie kaum mehr auseinander. Nur noch mit größter Anstrengung. Ihr wisst, was man damit zusammenklebt, das hält. Und wie gesagt, nur mit größter Kraftausstellung geht Kraftanstrengung, geht es auseinander, aber dann geht's kaputt. Und zwar beide Seiten gehen dann kaputt. Ein solches Kleben ist also hier gemeint in der Bibel, wenn es vom Anhängen die Rede hat. So stark ist diese Entscheidung von der Ruth zu Naomi beziehungsweise zum lebendigen Gott. Nochmal, Ruth stellt keine Bedingung an ihre Schwiegermutter. Ruth sagt hier nicht, pass mal auf, ich folge dir in deine Heimat und wenn es mir dort gut gefällt, dann bleibe ich bei dir. Nee, sagt sie gerade nicht. Sie sagt auch nicht, wenn es mir nicht mehr gefällt, also dann überlege ich mir das nochmal mit dir. Ruths Angebot ist voraussetzungslos. Wirklich nur, und das finde ich das Erstaunliche, nur auf das Wohlergehen von Naomi ausgerichtet. Das ist Liebe. Das ist eine Liebe, die nicht vergeht. Das ist der Unterschied. Diese Liebe bleibt ein. Manche von euch haben so einen Liebesbund auch geschlossen. Zumindest wenn ihr in der Kirche vor Gott diesen Bund geschlossen habt, dann habt ihr so ein Anhängen beschlossen. Ein Bund ohne Wenn und Aber, ein Bund ohne Einschränkung, ein Bund, der rückhaltlos Ja sagt. Dein Weg ist mein Weg, deine Bleibe ist meine Bleibe, dein Volk. Also bei mir beziehungsweise bei meiner Frau sind es die Mittelfranken. Ihr seid jetzt mein Volk und ich freue mich, dass ich zwar kein Mittelfranke bin, aber ich mag die Mittelfranken. Dein Gott ist mein Gott. Um das leben zu können, gar keine Frage, muss man ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht. Und deswegen geht man auch in die Kirche und sagt, Gott, du musst uns helfen. Das geht nur mit deiner Kraft, das geht nur mit deiner Liebe, konkret, das geht nur mit deiner Vergebung. Ich kenne kein Ehepaar, keins, nicht eins, das sich nicht mehr vergibt. Ein Studienkollege hat mal gesagt, der nach 25 Jahren sich getrennt hat, weißt du, Willi, was passiert ist? Das Traurige ist, wir haben aufgehört, einander zu vergeben. Ich möchte es umgekehrt sagen. Das, was meine Frau und mich am allermeisten miteinander uns verbindet, das sind nicht unsere 5 tollen Töchter. Das ist wirklich dieses eine geheimnisvolle Wort. Vergeben. Und ich kann nur um Vergebung bitten, haben wir jetzt nochmal gehört auf dem Kongress. Das fand ich auch gut. Ich kann es nur bitten. Ich kann nicht sagen, ich entschuldige mich. Es geht eigentlich gar nicht. Der tiefste Bedeutung ist, der andere muss es mir auch zusagen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da möchte ich auch bleiben. Das geht nur mit Gottes Vergebung. Und hingehen, wo du hingehst, was heißt das konkret? Das heißt ganz konkret, boing, schon wieder geht's los, die Arbeit könnte mich vielleicht wohin führen und der andere ist jetzt herausgefordert. Und jetzt? Ich bin meiner Frau unglaublich dankbar, dass sie mit mir gegangen ist. 7 Jahre nach Berlin, 20 Jahre nach Oberhausen, seit 6 Jahren hier wieder in Stein. Sie ist mitgegangen. Sie geht und sie bleibt. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Das bedeutet, Interesse für den Weg des anderen zu haben. Das bedeutet, ehrlich Anteil zu nehmen Und zwar an den Alltagswegen, wenn man dann abends wieder mal zusammensitzt zu sagen, na, wie war denn dein Tag? Das heißt dahin gehen, wo der andere hingeht. Und ich kann nur sagen, je offener und je ehrlicher unsere Alltagsgespräche sind, desto fester kleben wir zusammen. Hingehen, wo der andere hingeht, das bedeutet hinhören. Und das fällt uns oft zu schwer. Hören, was den anderen beschäftigt, bekümmert, erfreut. Dieses aufmerksame Miteinander und Füreinander, das ist es, was uns verbindet und was ich uns wünsche. Und so geht man gemeinsam, auch wenn man vielleicht im Alltag oder meistens jedenfalls jeder seinen Weg geht. Ich wünsche uns Ehepaaren, dass wir so miteinander gehen und beieinander bleiben. Und dazu gehört für mich auch, das Beispiel habe ich auf eurer Hochzeit mal gesagt, werde ich nie vergessen, weil es mir so wichtig ist, dazu gehört auch, dass wir als Ehepaar auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, nicht auf dieser Höhe. Frau hat immer recht, Mann hat immer recht, nein, auf Augenhöhe. Das heißt konkret, dass wir einander, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ein Vetorecht einräumen. Ich weiß von 4 Freunden, 4 sehr gute Freunde, soll ich sagen, 4 verrückte Freunde, die hatten eine verrückte Idee. Nämlich, sie wollten sich ein gemeinsames Tattoo machen. Und zwar hinten auf der Pobacke. Eine Vespa, weil sie das kleine Ding so lieben. Von der Frau eines dieser 4 Freunde, weiß ich, die war völlig dagegen, sagt, du spinnst und nein, ihr wisst ja, was da losging. Und die haben 1 Jahr lang gestritten, 1 Jahr. Zum Schluss hat dann die Frau zu ihrem Mann gesagt, nein, umgekehrt, zum Schluss hat der Mann zur Frau gesagt, also pass mal auf, okay, verstehe ich zwar immer noch nicht, aber weil ich dich liebe, mache ich es nicht. Und was ich noch viel toller fand, es hat nicht so lange gedauert, da hat dann die Frau zu ihrem Mann gesagt, pass mal auf, ich merke, du nimmst mich ernst. Also jetzt habe ich nichts mehr dagegen. Toll, wa? Muss nicht immer so ausgehen, aber ich nenne das Vetorecht. Vetorecht, dass man jetzt nicht tut, was ich will, sondern auf den anderen Rücksicht nimmt. So geht man miteinander, so bleibt man beieinander. Das ist also Liebe, die auch bei verschiedenen Meinungen beieinander bleibt. Meine Frau und mir hat jemand zur Hochzeit ein kleines Bild geschenkt, da steht drauf, die Liebe wächst, wenn wir unsere Unterschiede bejahen. Von wegen, sie macht mich nicht sich ähnlicher und ich sie nicht ähnlicher. Nein, Unterschiede bejahen, Grenzen erkennen und das ist das Schwierigste, einander freigeben. Diesen Spruch haben wir also vor 33 Jahren geschenkt bekommen und er begleitet mich bis heute. Ich möchte so sagen, wenn Gott unsere Mitte, unser Schiedsrichter ist, dann werden wir einander immer wieder finden. Ihr wisst ja, es gibt Tage, da läuft alles schief. Ganz einfach nur deshalb, weil sie nicht will, was ich will. Aber wie sagt das schöne Wort Ehe? Ihr kennt das. Ehe heißt Einer und dazwischen der Herr. Ich kann es auch anders sagen. Ehe heißt ein Egoist und noch ein Egoist. Und wie soll das gut gehen? Und dazwischen gibt es einen, der kann uns leiden. Das ist Ehe. Ich lebe letztlich von diesem, der mich leiden kann, der mich mag. Gott ist der Treue in meinem Leben. Und das sehe ich immer wieder selber an Jesus. Niemand geht mir persönlich, und das habe ich wirklich oft erlebt, so nach wie Jesus. Niemand kann mich so leiden wie Jesus. Und deswegen hilft er mir auch immer wieder, dass ich mich leiden kann. Und übrigens, von meiner Tochter weiß ich, es gibt ein Buch, wer mit sich selbst versöhnt ist, wer sich leiden kann, der kann heiraten, wen er will. Der Schlüssel bist du selbst für eine glückliche Ehe, nicht dein Partner. Und weil ich an diesen Gott glaube, der mir immer wieder hilft, dass ich mich leiden kann, deswegen merke ich, hilft er mir auch, mich anzunehmen und natürlich meine Frau. Jesus hält unseren Bund zusammen. Er ist unser Herr. Deshalb mein Tipp, gerade wenn es der andere am wenigsten verdient, hat er deine Liebe am nötigsten. Gott geht mit euch. Er ist der, von dem Ruth sagt, dein Gott ist mein Gott. Gott hilft euch, beieinander zu bleiben. Und er will euch diese unaufhörliche, selbstlose Liebe schenken. Wie diese Liebe jetzt im Extremfall aussehen kann, das ist mein Abschlussbeispiel. Ich weiß nicht, bei wie viel Eheschließung ich dieses Beispiel schon gebraucht habe. Ich werde es nie vergessen, weil es mich so berührt. Ingrid und Walter Trobisch, erzählen mal, der Pfarrer, der uns getraut hatte, hatte 7 Kinder. Nach 30 Jahren Ehe erkrankte seine Frau. Sie hatte einen Tumor im Gehirn und das bedeutete, dass sie nicht mehr klar denken konnte. Sie hatte immer diesen seltsamen Drang, von zu Hause wegzulaufen. Ihr Mann musste Tag und Nacht auf sie achten. Je mehr die Krankheit fortschritt, umso schwerer fiel der Frau das Gehen und Sprechen. Ihr Mann musste ihr in allen Dingen helfen. Und das ging 15 Jahre. Seine Freunde schlugen ihm oft vor, seine Frau doch in ein Heim für unheilbar Kranke zu geben. Und er, der Pfarrer, hat gesagt, niemals. Sie ist meine Frau und die Mutter unserer 7 Kinder und nie werde ich sie fortgeben. Kurz vor dem Tod, beschreibt Ingrid Trobisch, besuchte ich sie nochmal. An diesem Tag ging es ihr etwas besser und sie konnte mir etwas anvertrauen, sagte Ingrid. Mein Mann liebt mich heute immer noch genauso, wie er mich als Braut geliebt hat. Liebe Ehepaare, der treue und der barmherzige Gott, der und niemand sonst schenke euch, uns, diese bedingungslose Liebe ohne Wenn und Aber, wenn sie durch den Magen durch ist. Das heißt, wenn unsere menschliche Liebe verbraucht ist. Er, der allmächtige Gott, der helfe und segne uns heute und an jedem Tag in der Ehe, die Gott uns schenkt, damit wir auch am Ende sagen können, beziehungsweise heute schon sagen können, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott, der dich liebt und der dir treu ist, der ist mein Gott. Amen. Ich möchte mit euch beten. Treuer, barmherziger, guter Gott. Ich rede hier so toll von der Liebe. Wenn du mich nicht so lieben würdest, wie ich hier rede, könnte ich das nicht. Wenn ich nicht aus deiner Vergebung leben könnte, könnte ich nicht vergeben. Ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir, dass es solche Liebe wirklich gibt, nicht nur im Märchen. Ich danke dir, dass die Ruth damals so eine Liebe für ihre Schwiegermutter hatte. Und dass du die Ruth nicht vergessen hast, dass du ihr später einen ganz tollen Mann auch zur Seite gestellt hast. Herr, und ich bitte dich, du weißt, wo unsere Liebe immer wieder zu Ende geht, wo sie durch den Magen durch ist und dann ist alles futsch. Erneuere unsere Liebe. Schenk, dass wir uns von dir helfen lassen in aller Ohnmacht und erleben, du bist der Gott, der liebt. Danke, danke für alles, was du bist und gibst bis zum Tag, dass du auch Liebe erneuerst und jedem hilfst, der das will. Dir befehle ich alle Ehepaare an, die heute hier sind und die, die es noch werden. Erfüll uns mit deiner Liebe, dass wir einander lieben können. Danke, dass du uns dabei hilfst. Dich bete ich an. Amen.